Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke. Einen schönen guten Morgen. Wieder hat der Terror Frankreich getroffen und wieder Nizza. Drei Menschen sind gestern von einem offenbar islamistischen Terroristen getötet worden. Präsident Macron ruft zum Widerstand auf, gegen den Geist der Spaltung. Wir sprechen gleich über die Tat und die Reaktion des französischen Präsidenten. Außerdem geht es nach Georgien. Das Land dürfte bei der Parlamentswahl morgen ein bisschen mehr Demokratie wagen. Und wir blicken nach Griechenland, genauer die griechischen Inseln. Immer mehr werden komplett mit Windrädern zugestellt, was dem Klima aber nicht unbedingt der Umwelt dient. Frankreich hat zurzeit mit einer doppelten Extrembelastung zu kämpfen. Corona wütet wie in nur wenigen anderen EU-Staaten. Und jetzt kehrt auch der islamistische Terror zurück. Nur zwei Wochen nach der Enthauptung des französischen Geschichtslehrers Samuel Paty hat gestern wieder ein mutmaßlicher Islamist zugeschlagen. Ein 21-jähriger tunesischer Staatsbürger hat in der Basilika Notre Dame in Nizza drei Menschen mit dem Messer getötet, eine Frau offenbar enthauptet. Ganz Frankreich werde attackiert, sagte Präsident Macron am Ort des Attentats. Wenn wir angegriffen werden, dann aufgrund unserer Werte, unserer Freiheit und unserer Standhaftigkeit gegen den Terror. Man dürfe dem Geist der Spaltung nicht nachgeben. Ich möchte über die Tat und die Reaktion Macrons mit Jürgen Ritte sprechen. Er ist Essayist und lehrt an der Sorbonne in Paris Literaturwissenschaften. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Götzke.
Herr Ritte, wie sehr trifft dieser neuerliche Terrorangriff die französische Gesellschaft?
Der Schock sitzt sehr tief, wenn man die Fernsehbilder und die Fernsehinterviews sich anhörte gestern, wenn man die Zeitungen las. Mehr kann ich dazu im Moment gar nicht sagen, das ist noch alles sehr frisch. Aber das, was Macron dann in Nizza gesagt hat, wir werden keinen Zentimeter zurückweichen, das war das, was die Menschen in Nizza und anderen Stellen in Frankreich hören wollten. Und es war ja offenbar auch so, dass an anderen Stellen gestern Attentate verhindert werden konnten. Also das sieht sehr stark nach einer konzertierten Aktion aus, obwohl noch niemand genau weiß, was hinter dem Attentäter von Nizza steckt.
Darüber wollen wir jetzt auch nicht spekulieren, aber gestern kündigten sowohl Macron als auch Premierminister Castex eine strenge und unerbittliche Reaktion an. Wie könnte das aussehen?
Ja, das fragen wir uns alle. Es ist mit der Enthauptung des Lehrers Samuel Paty ist ja eine ganz neue Qualität des islamistischen Terrorismus in Frankreich aufgetaucht. Wir hatten vorher es mit Zellen zu tun. Zum Teil waren die Täter ja auch bekannt und man fragte sich, warum hat man nicht vorher schon eingegriffen. Jetzt ist das eine neue Qualität, die zu Morden schreitet an höchst symbolischen Stellen, auf höchst symbolische Art und Weise. Also man hat die Schule getroffen. Fünf Wochen zuvor hat man versucht, bei Charlie Hebdo wieder ein Attentat zu vollbringen, aber der Attentäter hatte sich ja geirrt. Und jetzt ist es die Kirche, also Schule, Presse, Kirche, drei Symbole dessen, was diesen islamistischen Attentätern verhasst ist. Und wenn wir uns die Geschichte, soweit wir sie jetzt rekonstruieren können, von dem Attentäter in Nizza anschauen, so wird es sehr, sehr schwierig, da etwas an den Wurzeln zu packen. Denn er war gerade erst seit ein paar Tagen in Frankreich, so viel wissen wir ja. Und er ist erst vor ein paar Wochen überhaupt in Europa, in Italien angekommen. Wie er dann nach Frankreich gekommen ist, wissen wir nicht. Ob er Hintermänner hat, wissen wir auch nicht. Also wir haben es mit einer diffusen Lage zu tun von Bedrohung, die aber nochmal eine höhere Qualität von Brutalität und auch Feigheit anschlägt, als das, was wir bisher erlebt haben.
Jetzt kam dieser Attentäter, Sie haben das angedeutet, eben nicht aus Frankreich, war noch nicht lange im Land. Trotzdem ist in wohl keinem anderen EU-Land das Problem gewaltbereiter Islamismus so groß wie in Frankreich. Was ist Ihre Erklärung dafür?
Es gibt wahrscheinlich viele Erklärungen, eine wird nicht reichen, aber Frankreich ist das Land in Europa mit der stärksten muslimischen Bevölkerung, einer muslimischen Bevölkerung, die oft Hintergründe hat, direkte Migrationshintergründe oder Hintergründe, die zwei Generationen zurückreichen, nach Nordafrika oder in den arabischen Raum. Und die Täter, die von dort stammen oder aus Familien aus diesen Gegenden stammen, sind entweder schon Franzosen, das hatten wir bei den ersten Attentaten erlebt, in diesem Fall ja nicht, aber auf jeden Fall ist Frankreich ihnen auch auf eine Weise kulturell nah, aufgrund der Sprache, aufgrund der kolonialen Vergangenheit Frankreichs. Das heißt, dieses Land bietet einen Kontext, der es terroristischen Attentaten etwas leichter macht. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir etwas übersehen haben und nicht ernst genug genommen haben. Das ist, dass die islamistischen Organisationen Frankreich durchaus in den Geltungsbereich dessen rechnen, wo die Fatwa zu gelten hat. Also die sehen Frankreich aufgrund der starken muslimischen Bevölkerung als ein Land, in dem auch die Scharia angewandt werden muss. Und das ist etwas, mit dem wir uns jetzt seit Jahrzehnten eigentlich auseinandersetzen, was wir aber immer geflissentlich übersehen haben. Und dort wird wahrscheinlich ein Umdenken stattfinden, wie es Macron in seiner berühmten Rede gegen den Separatismus angedeutet hat. Das heißt, wir haben eine Einflussnahme auf muslimische Bevölkerungskreise, die ganz massiv ist und die sehr geschickt spielt mit dem Geboten der Meinungsfreiheit, der Identität und so weiter. Und das führt dann immer dazu, dass Mädchen nicht mehr in den Turnunterricht gehen dürfen, dass Frauen sich nicht von Männern behandeln lassen und so weiter. Das kennen wir alles. Aber das ist alles sehr, das ist der Humus, auf dem so etwas wachsen kann.
Macron,
andererseits, Entschuldigung.
Ja, Sie haben diese Rede angesprochen. Es soll ja auch ein entsprechendes Gesetz geben, dass islamistische Vereine, Moscheen sollen leichter geschlossen, verboten werden können. Ist das der richtige Ansatz?
Na, ich denke schon. Wenn wir den ganz speziellen Fall der Moschee in Pantin uns anschauen, die sich ja als Verbreitungsort der Bilder von der Enthauptung des Lehrers herausgestellt hat, und das Ganze also nicht nur aus zu dokumentarischen Zwecken, sondern zu Zwecken, die in gewisser Weise triumphal zeigen, was man alles macht, wenn die Ungläubigen sich nicht den Gesetzen des Islams beugen. Das ist meines Erachtens überfällig gewesen. Aber wir haben, das meinte ich, als ich eben sagte, wir haben etwas übersehen. Wir haben nicht genau hingeschaut. Das Problem ist natürlich immer diese Gemengelage, dass mit jedem terroristischen Anschlag und jedem Idioten, verzeihen Sie das Wort, der Allah Akbar schreit, indem er jemanden enthauptet, die gesamte muslimische Bevölkerung von diesen Attentätern in Geiselhaft genommen wird. Aber das Gros der muslimischen Bevölkerung Frankreichs ist eine friedliebende Bevölkerung, die ihren Jobs nachgeht, die ihre Kinder in die Schule schickt.
Ich muss leider dazwischen gehen, weil unsere Zeit abläuft. In Frankreich hat ein mutmaßlicher Islamist 3 Menschen getötet. Über die Tat sprach ich mit Jürgen Ritte, dem Literaturwissenschaftler in Paris. Georgien gilt vielen als eine kleine Insel der Demokratie zwischen Russland, Aserbaidschan und der Türkei. Allerdings wurde das Land seit der Rosenrevolution 2003 im Wesentlichen von nur 2 Parteien geführt. Anfangs von Michail Saakashvili und seiner nationalen Bewegung. Danach hat der georgische Traum die Geschicke des Landes bestimmt, geführt von einem Oligarchen. Wenn die Georgier morgen ihr neues Parlament wählen, dann könnte es deutlich bunter werden im politischen Betrieb, denn nach einer Wahlrechtsreform können mehr Parteien ins Parlament einziehen, die dann Koalitionen bilden müssen. Gesine Dornblüt berichtet.
Die georgische Hauptstadt Tiflis. Junge Menschen schwenken Fahnen, europäische, NATO-Fahnen und natürlich die georgische, weiß mit roten Kreuzen. Die ist zugleich die Parteifahne der nationalen Bewegung um den ehemaligen Präsidenten Georgiens, Michail Saakashvili. Der lebt zwar in der Ukraine, weil er in Georgien zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt wurde, unter anderem wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder. Trotzdem setzt die Partei komplett auf ihn und die Zeit, in der er regierte. Einer seiner damaligen Mitstreiter ist Georgi Baramidze. Der ehemalige Innenminister sonnt sich in der Vergangenheit.
Michail Saakashvili und seine Regierung können für sich in Anspruch nehmen, sehr, sehr gute, brillante Reformer zu sein. Allein dafür verdient er Anerkennung.
Die Vereinigte Nationale Bewegung ist die größte Oppositionspartei. Sie geht davon aus, bei der Parlamentswahl an diesem Samstag wieder an die Macht zu kommen. Umfragen zufolge wird das nicht klappen. Ortswechsel. Rustavi, wenige Kilometer von der Hauptstadt Tiflis entfernt. Rustavi ist in großen Teilen eine Industrieruine. In einer nagelneuen Fabrikhalle präsentiert die aktuelle Regierungspartei Georgischer Traum, ein Programm für Regionalentwicklung und Umweltschutz, wegen der Corona-Pandemie mit wenigen Gästen auf weit auseinanderstehenden Stühlen. Mit dabei ist Nikolos Samcharadze. Er kandidiert auf einem aussichtsreichen Listenplatz.
Die meisten Umfragen zeigen, dass wir ohne Koalitionspartner regieren können. Wir kommen demnach auf annähernd 55% der Stimmen und auf mindestens 25 Direktmandate.
Der georgische Traum hat mehr Geld als die anderen Parteien. Das war im Wahlkampf überall zu sehen. So sind in Tiflis viele Busse mit dem Parteilogo beklebt. Der Reichtum kommt vom Multimilliardär und Parteigründer Bidzina Ivanishvili. Beobachter sagen, er könnte eigentlich das ganze Land kaufen. Doch Experten gehen davon aus, dass es trotzdem knapp werden könnte für den georgischen Traum. Viele Wähler sind noch unentschlossen. Und viele Georgier wünschen sich ein Ende des Kampfes zwischen den beiden großen Parteien und ihren Führungsfiguren. In einem Park in Tiflis spielen Rentner Domino. Beim Namen Saakashvili winken sie ab.
Die nationale Bewegung muss weg. Und der georgische Traum auch. Wir brauchen neue Kräfte, junge Leute mit einer neuen Politik.
An Auswahl mangelt es nicht. 50 Parteien treten an. Die Hürde für den Einzug ins Parlament wurde von 5% auf 1% gesenkt. Außerdem wurde die Zahl der Wahlbezirke verringert. Bisher wurde die Hälfte der 150 Abgeordneten direkt gewählt. Jetzt sind es nur noch 30, die übrigen 120 werden über Parteilisten bestimmt. Von diesen Änderungen werden die kleinen Parteien profitieren. Zum Beispiel Girci. Sie bezeichnet sich als libertär, hat die Legalisierung von Marihuana erreicht. Ihre Zielgruppe sind junge städtische Wähler. Der Parteichef Surab Chaparitze kandidiert in einem liberalen Tiflisser Stadtbezirk.
Wir versuchen, die Mentalität und die Weltanschauung der Menschen zu ändern und ihnen klarzumachen, dass es ohne Freiheit keine Entwicklung und kein schnelles wirtschaftliches Wachstum gibt. Das ist schwierig und braucht Zeit. Aber wir sehen, dass immer mehr und vor allem junge Menschen davon überzeugt sind. Sie bekehren ihre Eltern und Großeltern.
Die Chancen von Girci liegen bei etwa 2%. Corneli Kakaccia, Professor für Politikwissenschaften an der Staatlichen Universität Tiflis und Vorsitzender des Georgian Institute of Politics, einem in der Hauptstadt ansässigen Think Tank, hofft auf einen Schub für Georgiens Demokratie.
Wir müssen lernen, Nein zur Einparteiendominanz zu sagen, denn darunter hat die georgische Demokratie jahrzehntelang gelitten. Wir müssen uns in Richtung einer auf mehr Konsens basierenden Demokratie entwickeln. Diese Wahl kann der erste Schritt dahin sein.
Beobachter erwarten in Georgien am Wahltag keine schwerwiegenden Manipulationen. Die größten Verfehlungen seien im Vorfeld gelaufen, sagen georgische Wahlbeobachter. Stimmenkauf, Missbrauch von administrativen Ressourcen, physische Gewalt, Einschüchterung.
Georgien wählt morgen ein neues Parlament. Es dürfte deutlich bunter werden als das aktuelle. Gesine Dornbüt berichtete aus Tiflis. Griechenland will bis 2030 klimaneutral werden und zur selbsterklärten Batterie Europas. Einerseits mit Solarenergie, vor allem aber mit Windkraft. Seit einiger Zeit werden dazu die Ägäischen Inseln mit gigantischen Windrädern regelrecht zugebaut, die dann grünen Strom produzieren sollen. Viele Inselbewohner und Naturschützer halten die so gewonnene Energie allerdings nur für bedingt grün, denn die Windräder zerstören die einzigartigen ägäischen Ökosysteme. Manche Inseln werden regelrecht platt gemacht, andere sind sogar für unbewohnt erklärt worden, obwohl dort Menschen leben. Anna Küch war für uns in der Ägäis unterwegs und sagt uns, wer besonders unter den Windrädern leidet und wer daran verdient.
Im Hafen von Katapola auf der Insel Amorgos. Die weißen Häuser mit den blau gestrichenen Fensterläden leuchten im Morgenlicht. Fischerboote schaukeln auf dem Wasser. Amorgos liegt etwa 30 Kilometer von Naxos entfernt, im südlichen Ägäischen Meer. ein Naturparadies mit nur 2000 Einwohnern. Doch allein hier sollen auf den unberührten Bergrücken bald 73 Windräder stehen. Vor einem der Boote begrüßen sich Elena Bees und Akis Papazarantis. Sie sind Teil einer Bürgerbewegung, die sich gegen den massiven Ausbau der Windenergie wehrt. Griechin Elena Bees ist in Deutschland aufgewachsen und hat danach lange auf Amorgos gelebt.
Also wenn man sich diese Karte von der Regulierungsbehörde anschaut, es ist unvorstellbar, wo sie überall welche planen. Also nicht nur bei bewohnten Inseln, aber auch unbewohnte, kleine, die sehr bergig sind, wo es überhaupt kein Flachland gibt. Die müssen komplett auch platt gemacht werden. Das heißt, es wird keine Ägäis mehr geben. Es wird keine mehr geben. Etwas, was wirklich seit Jahrtausenden erhalten geblieben ist, wird innerhalb von 5 bis 10 Jahren kaputt gemacht sein, und zwar für immer.
Die griechische Regierung will den Ausbau vorantreiben und hat während des Lockdowns ein Gesetz geändert. Dadurch können Windkraftwerke wesentlich schneller und ohne komplizierte Genehmigungsverfahren gebaut werden. Die Anlagen sind riesig. Bis zu 200 Meter hohe Windräder sollen auf den felsigen Ägäischen Inseln und auf den Bergkämmen im Festland stehen. Die meisten in Naturschutzgebieten. Elena und Akis steigen in ein Boot. Sie wollen zu den kleinen Inseln Kinaros und Levitha, etwa eine Stunde entfernt von Amorgos. Auch dort sind Windparks geplant. Die Einwohner wurden nicht gefragt. Die zuständige griechische Behörde hat die Inseln kurzerhand für unbewohnt erklärt. Auf Kinaros lebt Irini Katsotourchi. Sie ist 75 Jahre alt und auf der Insel aufgewachsen. Seit ihr Mann tot ist, lebt sie als einzige Bewohnerin auf Kinaros. Vor ein paar Jahren hat das griechische Energieunternehmen Yunis Energy sie angerufen.
Man sagte mir, ich soll selbst entscheiden, wo die Windräder aufgestellt werden sollen. Ich sagte, da drüben an der Ostseite, wo nichts ist. Ich wusste damals nicht, dass sie so viel Lärm machen. Nun sagen die, die werden hier hingestellt. Hier, von hier bis da oben.
Derzeit erzeugt Griechenland 10 Gigawatt Strom aus erneuerbaren Energien. Um die Klimaziele 2030 zu erreichen, müssen es 19 sein. Wenn alle geplanten Windkraftanlagen realisiert würden, wären es 70 Gigawatt. Viel mehr als benötigt. Warum diese Masse an Anlagen? Eine Anfrage an die Regierung bleibt unbeantwortet. Es bleibt die Frage, wer davon eigentlich profitiert. Zunächst sind das die griechischen Baufirmen, welche die Inseln erschließen, die Straßen teeren, Betonfundamente gießen. Dann kommen die Unternehmen zum Zuge, die Windkraftanlagen bauen, hauptsächlich Firmen aus dem Ausland, wie der deutsche Konzern Enercon oder das dänische Unternehmen Vestas. Und schließlich die nationalen und internationalen Energieunternehmen, die den Strom verkaufen. Eine halbe Stunde von Kinaros entfernt liegt die Felseninsel Levitha. 30 Windkraftanlagen sollen hier gebaut werden. Der 47-jährige Anastasios Kambossos sitzt auf seinem Traktor und wischt sich eine Träne aus dem Gesicht.
Man hat die Insel für unbewohnt erklärt, weil das den Interessen einiger dient. Manche wollen nicht, dass Menschen auf der Insel sind. Für sie existieren wir nicht. Die Insel ist leer. Sie sagen, dass die Felder und die Häuser verlassen sind, dass die Mauer nur Stacheldraht ist. Ihr seid aber hier und könnt mit eigenen Augen sehen, dass nichts davon stimmt.
Naturschutz versus Klimaschutz, auch in Griechenland ein Problem, wenn es um die Windkraft geht, Anna Küch berichtete. Das war's von uns, von Europa heute. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.